Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Selfie-Podcast, dem Selbsthilfe- und Gesundheitspodcast vom Gesundheitszentrum Göttingen e.V. Hallo, heute geht es in unserer aktuellen Selfie-Podcast-Folge um Leben und Engagement im Alter. Wir haben zwei ganz tolle Damen der FAG, der Freien Altenarbeit Göttingen hier, die Frau Mann und die Frau Ahlrichs, die beide äußerst aktiv sind im Alter, wenn ich das so sagen darf. Und die Frau Mann war Lehrerin, ganz lange inzwischen pensioniert und hat eine Schule für ehrenamtliche Mission geleitet. Und die Frau Ahlrichs ist Industriekauffrau im Gesundheitswesen und hat den Pflegerat, den Deutschen Pflegerat, mitgegründet. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Wir freuen uns.
Guten Tag.
Wunderbar. Es ist so, dass Sie ehrenamtlich sich engagieren. Und was sind so die persönlichen Gründe für Ihr Engagement? Vielleicht Frau Mann zuerst.
Ich bin jemand, der gern mit Menschen zusammen ist, und zwar in allen Altersstufen. Das habe ich schon von klein auf gemacht und bin also mit 15 schon als ehrenamtliche Jugendgruppenleiterin ausgebildet worden und habe auch Freizeiten geleitet, was man halt in der Kirchengemeinde so macht. Und habe dann, als ich merkte, dass unser Kantor wegging, gesagt, dann gibt es ja gar keinen Kinderchor mehr. Dann habe ich einen Kinderchor gegründet und 4 Jahre geleitet. Und dann wurde mein Mann wegberufen in die Lüneburger Heide. Dann habe ich da einen Kinderchor aufgemacht und so ging das los. Ja, dann habe ich Hauskreise und Literaturkreise geleitet. Auf dem Dorf, wenn man was erleben wollte, musste man das selber machen. Und also habe ich alles angefangen und habe dann ein Ehrenamt aufs andere gepackt.
Das heißt, es ist gar nicht neu, es war immer Teil Ihres
Lebens.
Das
war immer Teil meines Lebens. Ich kann mir ein Leben ohne Ehrenamt gar nicht vorstellen.
Toll, genau. Frau Ahlrichs, wie ist es bei Ihnen?
Ja, da fällt mir gerade ein, ich bin ja mit 14 Jahren auch schon das erste Mal ehrenamtlich tätig gewesen. Und zwar in einem Sonntagsdienst im Krankenhaus hier in Göttingen-Neumariahilf und habe da schon geholfen, sodass also das Ehrenamt, was ich dann später betrieben habe, gut dazu passte. Ich bin im Heim ehrenamtlich tätig, im Hospiz, habe eine Nachbarschaftshilfe in Nikolausberg aufgebaut und so verschiedene Dinge einfach gemacht. In der Schule, in die meine Kinder gegangen sind, habe ich ganz viel auch ehrenamtlich getan. War da im Finanzkreis und was alles so zu tun war, habe ich dann durchaus immer hier gerufen und gesagt, ja, ich mache schon.
Ging mir ähnlich.
Und wenn wir jetzt an die aktuellen Zeiten denken, an Ihr aktuelles Engagement, wie viel Zeit kostet das Ehrenamt Sie in der Woche?
8 Stunden.
Mhm. Okay.
Ja, durchaus. Also ich reduziere gerade ein bisschen, aber es war manchmal schon eine ganz schöne Zeit. Deswegen haben wir auch die Ehrenamtskarte bekommen. Das finde ich ein großes Dankeschön, muss ich schon sagen, dass man das beantragen kann und auch bekommen. Da gibt es manchmal Kleinigkeiten oder man kann kostenlos irgendeine Veranstaltung besuchen. Mhm. Und im Moment bin ich eben durchaus noch bei der Freien Altenarbeit ehrenamtlich tätig, mache mit bei Zeit für ein Gespräch oder bei der mobilen Wohnberatung oder wenn irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen sind, Informationsstände oder solche Dinge.
Genau.
Das mache ich sehr gerne mit.
Schön, da kommen wir nachher noch zu. Jetzt haben Sie beide schon berichtet, dass Sie schon lange sich engagieren für andere im Ehrenamt. Gibt es eine Veränderung bei Ihnen im Laufe der Jahre, dass man Sachen anders betrachtet, vielleicht auch Inhalte sich ändern? Ist Ihnen da was aufgefallen?
Ja, also ich habe sehr frühzeitig angefangen mit Deutschunterricht für ausländische Studenten bei uns an der Ausbildungsstätte in der Lüneburger Heide und habe das dann jetzt hier in Göttingen wieder fortgesetzt. Also als die syrischen Flüchtlinge kamen, hieß es, ja, sie müssen also erstmal warten, bis sie einen Deutschkurs kriegten. Es gab aber keinen. Mhm. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe nur mit Tafel und Kreide Deutschunterricht gegeben, obwohl ich nicht wusste, ob irgendein Mensch da ein Wort Deutsch oder Englisch versteht. Und die konnten zum Teil auch nicht mal schreiben. Also es war wirklich abenteuerlich, aber es hat mir einen Riesenspaß gemacht.
Ja.
Und ich mache auch immer noch Deutschunterricht.
Hat sich die Betrachtung von Ehrenamt für Sie geändert, wenn Sie jetzt versuchen zurückzudenken mit 20, mit 50? Vielleicht gibt es da ja in der Betrachtungsweise, in der eigenen Erinnerung.
Also ich habe das immer als selbstverständlich angesehen, mhm, und war also ganz verwundert, als mich hier und der Geschäftsführer von der Freien Altenarbeit dann vorgeschlagen hat fürs Ehrenamt. Und dann habe ich also eine Auszeichnung von unserem Herrn Weil bekommen, mhm, mit Nadel an, Stecknadel und allem drum und dran. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Das, sowas hatte ich eigentlich nie erwartet. Das war für mich also viel zu selbstverständlich. Ja. Aber eine Ehrenamtskarte habe ich nicht.
Ja, okay.
Kannst du beantragen.
Wie ist es bei Ihnen,
Ja, ob sich die Betrachtung da geändert hat, kann ich gar nicht so sagen. Also für mich war das auch immer selbstverständlich, ehrenamtlich irgendetwas zu tun. Und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch ehrenamtlich im Kindergarten vorlesen oder solche Dinge machen, weil ich auf der einen Seite gern mit älteren Menschen irgendwas unternehme, mache und da bin und gleichzeitig aber auch das mit Kindern machen würde. Aber irgendwo sind die Grenzen einfach da. Ich werde älter und man hat dann doch nicht mehr ganz so viel Kraft, das steht fest.
Ja, es ist ein bisschen unschicklich, was ich jetzt frage, aber wir hatten uns vorher geeinigt, ich darf Sie fragen, wie alt Sie sind, weil das in dem Kontext durchaus spannend ist. Frau Mann, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?
Ja, ich bin 82.
Genau, danke schön.
Ja, und ich bin 77.
Genau, super, das ist natürlich toll. Okay, jetzt gibt es ja auch immer wieder das Thema Grenzen von Ehrenamt.
Ja.
Da haben Sie ja im Laufe der Jahre auch einiges wahrscheinlich erlebt. Wo ist Ihre ganz persönliche Grenze, die Sie setzen würden?
Wenn ich nachts nicht mehr schlafen kann, mhm, weil mich das zu sehr beschäftigt. Also ich habe jetzt 7 Jahre Sterbebegleitung gemacht über das ambulante Hospiz. Und wenn ich dann da also einen Menschen über 4 Jahre begleite und manchmal dann in der Woche 5-mal hingehe, und da stundenlang bis spät in die Nacht am Bett sitze, das geht dann an die Grenze jetzt, wo ich älter werde. Da muss ich dann aufpassen.
Ja, genau. Das ist ja tatsächlich auch wichtig für Fachkräfte in der Gesundheitsbranche, aber natürlich genauso für Ehrenamtler, ja, dass man, das nennt man ja Abgrenzung, dass man eben schaut, dass man die Themen aus den Gesprächen nicht zu sehr mit nach Hause nimmt, ja, und sich da abgrenzen kann. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, das geht mir ähnlich. Ich bin auch zufällig ambulante Hospizmitarbeiterin und habe auch etliche Begleitungen schon gemacht. Und gerade die letzten Jahre eine Dame, die auch an Demenz erkrankt war, eben begleitet und dann im Sterbeprozess eben, da bin ich auch jeden Tag dann hingegangen und irgendwo sind da tatsächlich Grenzen, wo man selbst sagen muss, so bis hier und nicht weiter. Und für mich ist die Grenze, dass ich mich nicht nachts irgendwo ans Bett setze. Es ist dann, irgendwo ist da wirklich die Grenze für mich. Ja. Aber es ist eine gute Aufgabe, die einen innerlich einfach erfüllt.
Genau.
Das ist einfach so. Und ich mache das auch weiter, aber habe jetzt gerade gesagt, wahrscheinlich nicht mehr so intensiv und lange Begleitung, aber es sind manchmal in den Krankenhäusern so ganz kurzfristige, mhm, Begleitungen notwendig. Und
ja, da springe ich dann auch noch ein. Sonst bin ich im Moment ein bisschen ausgestiegen, weil durch mein Alter viele aus meinem Bekannten- und Freundeskreis sterben, gerade in den letzten 2 Jahren. Also vergeht kaum ein Monat, wo nicht irgendein sehr guter Bekannter, Freund oder Freundin stirbt. Und das ist dann einfach zu viel, weil man das erstmal verarbeiten muss. Und ich habe kein Auto und kann auch nicht so schnell mal irgendwo hinfahren. Und wenn man dann hier auch noch parallel dazu 2 sterbende Menschen begleitet und selber gerade trauert, familiär und aus dem Freundeskreis, da komme ich dann an meine Grenzen.
Ja.
Da steige ich dann erstmal aus.
Wenn wir über Grenzen sprechen, wie schwer fällt es dann, diese Grenzen durchzusetzen? Gelingt Ihnen das jetzt besser als früher oder ist das in Ordnung? Weil es gibt ja durchaus Menschen, die da Probleme haben, sagen wir mal, eigene Grenzen zu kommunizieren zum Beispiel.
Ja, überhaupt zu erkennen. Das
auch
finde
zu erkennen.
Ich auch durchaus spannend, dass man das erkennt. Aber wir haben ja auch Supervision, ja, gerade im Hospiz. Mhm. Hier haben wir auch bei der Freien Altenarbeit, können wir kollegiale Beratung machen, sodass wir auch die Fälle, die wir bei Zeit für ein Gespräch haben, dass wir uns darüber beraten und gucken, wo sind unsere Grenzen. Und das ist schon sehr wichtig, dass man einfach mit anderen Menschen wirklich darüber spricht.
Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt schon ein bisschen, der Begriff ist gefallen, Freie Altenarbeit Göttingen. Das ist ein e.V., wie wir ja wissen, mit einigen tollen Projekten. Auch Zeit für ein Gespräch, da kommen wir gleich dazu. Aber zur FAG selber, können Sie da vielleicht ganz kurz sagen, was das ist? Vielleicht auch, wie lange es schon das Ganze gibt.
Ja, das gibt es auch schon über 30 Jahre. Und genau wie die Wohngemeinschaft, in der ich selber halt lebe. Und wir haben einen Vorstand und einen Geschäftsführer und ungefähr 150 Mitglieder im Verein Freie Altenarbeit. Und es gibt alle möglichen Angebote, die bei uns im Projekthaus, also wo die WG drin untergebracht ist, stattfinden. Biografisches Schreiben, kreatives Schreiben, Biografiearbeit, Zeitzeugenprojekte, Erzählcafés, eine ganze Reihe über Musik durch die Jahrhunderte. Also was an Vorschlägen auch aus der Planungsgruppe kommt, wird aufgenommen und dann in der Zeitung veröffentlicht. Da können alle Hermannsburger kommen, die sich für die Themen interessieren. Und das ist manchmal sehr gut besucht, manchmal fragt man sich, kommt überhaupt jemand? Jetzt haben wir ein neues Projekt, offenes Wohnzimmer, einmal im Monat, wo also auch ganz aktuelle Themen da sind. Demokratie, was heißt das? Wie kann man dafür eintreten? Muss man das? Und wenn ja, wie? Aber man weiß nie, wie viele Leute kommen. Es ist also immer sehr spannend.
Und Sie haben jetzt gesagt, ca. 150 Mitglieder hat der e.V.
Ja.
Sind das nur ältere Menschen? Ist das gemischt? Wie ist das?
Also es sind im Wesentlichen ältere Menschen.
Mhm.
Ja, das heißt also, wenn alle kommen würden, hätten wir gar keinen Platz. Also wenn offizielle Mitgliederversammlungen sind, dann kommen 30 Leute von den 150.
Ja.
Und das sind immer die gleichen, wie es halt in den Vereinen sowieso ist.
Genau.
Aber es ist nicht ganz so schlimm wie in manchen Veranstaltungen. Es sind da nicht nur Frauen, das ist das Gute, da kommen auch Männer.
Also es wird gemischt, wunderbar, ja. Schön. Genau. Wir als Gesundheitszentrum kooperieren ja auch sehr gerne mit der FAG, haben da tolle Erfahrungen gemacht. Da ist gerade... Nicht gerade, aber hauptsächlich zu nennen, Zeit für ein Gespräch. Der Begriff ist auch schon ein, zwei Mal gefallen. Da sind Sie auch beide aktiv. Vielleicht wollen Sie ein, zwei Sachen dazu sagen. Zeit für ein Gespräch, was ist das?
Ja, das ist wirklich ein ganz niedrigschwelliges Angebot für alle Menschen, die in Göttingen einfach mal mit jemandem sprechen wollen. Ich habe gerade die Mahnwache Omas gegen rechts auf dem Marktplatz getroffen und habe das erzählt. Die fanden das eine ganz tolle Idee. Habe Reklame gemacht, sollen alle in die Freie Altenarbeit eintreten. Das war jetzt ganz schön und ja, lustig. Und so machen wir das eben, denn manche Leute haben ja Hemmungen, auch vielleicht sich einen Therapieplatz zu suchen, den es ja auch nicht so häufig gibt. Da kann man ja ein halbes oder dreiviertel Jahr warten. Und es gibt oft so viele Probleme, da reicht manchmal schon eine Stunde oder eben bei Zeit für ein Gespräch setzen wir 45 Minuten an, um mit jemandem zu sprechen, um seine Sorgen einmal loszuwerden. Und dann ist es oft schon eine Riesenerleichterung. Und man kann auch noch mal ein Folgegespräch ausmachen. Und das klappt prima hier mit dem Gesundheitszentrum, mit der Terminvergabe. Und wir haben eben auch Filialen, sage ich mal in Anführungsstriche, in Nördenhahn, Werkbofen und Rostock. Da gibt es auch Menschen, die Zeit für ein Gespräch haben. Entschuldigung. Und das ist eigentlich, finde ich, eine wunderbare Sache. Und es tut einem selbst immer wieder gut, wenn man merkt, man hat jemandem geholfen, indem man einfach nur mal zugehört hat.
Genau. Vielleicht kurz für die, die nicht aus dem Göttinger Raum kommen. Das sind also alles Ortschaften um Göttingen herum, aus dem Landkreis, in der näheren Umgebung. Das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die weiter weg das Ganze sich hier anhören, ganz wichtig zu wissen. Und ja, wir sind tatsächlich als Gesundheitszentrum auch ganz dankbar, dass wir sowas Niedrigschwelliges anbieten können, wo die Menschen anonym selber das Thema wählen und ganz niedrigschwellig, wie schon genannt, einfach über ihre Sorgen und Nöte sich austauschen können, eine Orientierung bekommen, was vielleicht noch gehen könnte, wo sich die Reise hinbewegen kann. Das ist eine ganz tolle und wertvolle Geschichte. Gibt es Voraussetzungen für Menschen, die das nutzen wollen, dieses Angebot?
Nein, Sie meinen jetzt die Klienten, die zu uns kommen.
Genau.
Das kann jeder.
Mhm.
Jung, alt, mittel.
Ja.
Ne? Also
Mann,
genau.
Egal. Ist ganz egal.
Genau.
Wir versuchen uns auf den Menschen einzustellen, genau, um da einfach einen guten Weg für die gemeinsam zu finden.
Genau. Weil natürlich der Eindruck entstehen kann, die Freie Altenarbeit bietet etwas an. Zielgruppe ist dann ältere Menschen, das
Nein.
ist hier nicht der Fall.
Nein.
Das ist ganz wichtig nochmal zu sagen und macht es auch total wertvoll. Und eine tolle Ergänzung für unser Angebot und auch grundsätzlich, und das verbindet ja auch wieder das Ehrenamt, was Sie leisten, mit einem ganz konkreten Mehrwert. Also für uns als Gesundheitszentrum, aber vor allem für hilfsbedürftige, für hilfesuchende Menschen, die eben zum Beispiel Sorgen und Ängste haben, zu Psychologen zu gehen. Das erleben wir durchaus, ja, dass es da Vorurteile gibt und das als niedrigschwelliger Einstieg ganz schön sein kann, um dann in der Folge vielleicht sich doch nochmal zu einem Psychologen zu begeben und dann vielleicht eine Therapie zu machen oder.
Oder ein Selbsthilfeangebot. Selbsthilfegruppen gibt es ja genau. Viele.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Wir haben jetzt über die Zielgruppe schon gesprochen. Kosten entstehen nicht.
Nein.
Gut, das ist wichtig zu wissen. Können Sie ungefähr sagen, wie viele Beratungsgespräche Sie hatten jetzt dieses Jahr? Also wir haben jetzt Mai. Kann man da ungefähre Zahlen sagen? Man könnte auch, wie viel Beratung in der Woche oder so, ich weiß nicht, wie Sie da Zahlen haben.
Ja, also 3-4 Beratungen die Woche haben wir auf jeden Fall. Mhm. Und das kann man dann entsprechend hochrechnen,
genau,
sozusagen.
Okay.
Das ist also...
Ja, das sind 8 Frauen, die da mitarbeiten, auf den verschiedenen Orten.
Genau.
Und da kommt einiges zusammen.
Genau.
Ich glaube, wir machen das jetzt gut 2 Jahre und 250 Gespräche hatten wir in der Zeit.
Das ist toll, genau. Das sagt ja auch was aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, das wird sich vielleicht irgendwie ein bisschen rumsprechen durchaus. Und man muss auch, das finde ich schon, eine Hemmschwelle durchaus auch hier erstmal anrufen, weil man sich ja anmelden muss.
Genau.
Denn das ist auch schon mal... kleines Hindernis, aber das kann man wirklich überwinden und ja, ich denke, man kann das gut nutzen.
Genau, also die Hilfesuchenden melden sich dann bei uns auch aus organisatorischen Gründen, ja, und wir leiten das Ganze weiter und das findet dann, so ist in Göttingen, ist bei uns in den Räumlichkeiten statt, ja, in den anderen umliegenden Ortschaften ist es dann da vor Ort.
Die Gesundheitszentren auch.
Genau, ja, eine ganz tolle Geschichte. Ja, wir kommen jetzt auch zu einem ganz spannenden Projekt, das es auch schon länger gibt, die sogenannte Alten-WG im Gebäude der Freien Altenarbeit. Frau Mann, Sie wohnen tatsächlich in dieser Alten-WG?
Ja, im 14. Jahr.
Mhm.
Und wir haben 11 Bewohnerinnen, weil wir also 11 kleine Apartments haben, zwischen 29 und 45 Quadratmeter groß. Und wir sind... 11 Frauen, das hat sich so herauskristallisiert. Es gab mal 2 Paare, wo dann die Frau verstorben ist und dann blieb ein Mann übrig und der war dann der sogenannte Hahn im Korb. Der fühlte sich dann auch nicht wohl und die Frauen haben versucht, ihn für sich irgendwo zu engagieren. Das lief auch nicht gut und das haben wir nicht als schön empfunden. Wir haben 10 Jahre lang eigentlich gar keine Bewerbung von Männern gehabt. In den ersten 2 Jahren ja, aber dann sah es so aus, dass als erstes gefragt wurde, wer stopft denn meine Wäsche und wer bügelt meine Oberhemden. Dann haben wir die rote Karte hochgehoben und haben gesagt, das machen wir nicht.
Mhm.
Wer hier einzieht, der muss selbstständig sein, auch als Mann. Und darf nicht erwarten, dass ihn hier nun 10 Frauen bekochen und betüteln. Das machen wir nicht.
Und es ist aber schon so, dass jeder sein eigenes kleines Reich hat.
Ja.
Nicht nur ein Zimmer, sondern...
Wir haben also ein Schlafzimmer, einen kleinen Wohnraum, eine Küche im Flur, die ist minimal. Deswegen haben wir eine große Gemeinschaftsküche unten im Hochparterre, sodass wir also da auch in kleinen Gruppen kochen können. Wir haben also ein großes Wohnzimmer, wo unsere Geburtstagsfeiern und unser gemeinsames Essen einmal im Monat stattfinden, wo wir mit unseren Enkelkindern spielen können. Wir sind das sogenannte Oma-Haus. Wir haben zusammen ungefähr 35 Enkel und 5 Urenkel. Und wenn die alle kommen, also es ist sehr turbulent im Haus. Ruhig ist es nie. Und dann finden eben die anderen Veranstaltungen in unserem großen Wohnzimmer statt. Das Erzählcafé und dieses biografische Schreiben und das kreative Schreiben und Vorträge über Zeitzeugenprojekte, also Menschen, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, haben wir mit den Studenten der Universität zusammengearbeitet. Da hat sich ein Projekt daraus entwickelt, dass Briefe übersetzt wurden, die ganze Kriegszeit geschrieben wurden zwischen einem Paar. Der eine Partner schrieb in Sütterlin, der andere in normaler deutscher Schrift. Und das wurde dann in normale Schrift mit den Studenten übertragen, weil die jetzt ja nicht mehr lesen konnten. Ein Amerikaner ist eingestiegen, das ist also in ganz Deutschland bis nach Amerika verbreitet. Wir sind inzwischen bei 1944, also noch nicht mal bis ans Ende des Krieges gelangt. Das läuft seit Jahren.
Und da ist die ganze... Alten-WG involviert.
Also wir waren damals eingeladen worden, weil wir eben diese Schrift noch konnten und weil wir halt Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs waren.
Mhm.
Wir haben den Krieg und die Flucht noch erlebt.
Ja.
Und das war für die Studenten hochinteressant, dass sie also mit Zeitzeugen reden konnten.
Das ist was ganz Besonderes, ja. Das ist toll. Und ich habe auch gelernt, da gibt es ein Jubiläum gerade.
Ja, in diesem Jahr wird unsere WG 30 Jahre. Wir sind also 1994 gegründet worden. Wir sind die älteste noch bestehende alten WG in Deutschland.
Mhm.
Und das ist schon was.
Also das ist besonders. Das
ja,
ist
wir
toll,
kriegen
ja.
Also oft Besuch, auch bis aus Frankreich, von Menschen, die sowas gründen wollen. Und die fragen, wie macht man denn das? Und wie kann man das finanzieren und welche Möglichkeiten gibt es da?
Mhm.
Und das ist sehr spannend. Und bevor ich hier eingezogen bin, wollte ich eigentlich in der Lüneburger Heide auch schon sowas gründen. Aber das war sehr schwierig, weil die meisten Leute dann erwarten, dass es ein Haus gibt, in das sie nur einziehen brauchen und dass dann alle ihre Wünsche erfüllt werden, aber dass sie auch was einbringen müssen, damit es funktioniert. Das war nicht unbedingt bei allem auf dem Merkzettel und das war dann etwas schwierig.
Und das macht es eben umso besonderer.
Ja.
Es ist eben nicht ein Ort, wo gepflegt wird,
nein,
sondern es ist schon der Wunsch da, dass man sich einbringt und ein gewisses Miteinander.
Ja, ohne dem geht es nicht.
Genau.
Also, wer kein Interesse hat, mit anderen Menschen zusammenzuleben, wer nicht neugierig ist auf Eigenheiten anderer Menschen und wer auch nicht bereit ist, sich selber zu öffnen, der sollte nicht in der alten WG ziehen.
Ganz klar. Wie das ja bei anderen WGs tatsächlich auch so ist. Und ganz spannend, Sie hatten vorhin im Vorgespräch berichtet, dass auch, wie das vielleicht viele Hörerinnen und Hörer kennen, ist auch natürlich Bewerbungsgespräche, WG-Castings, sagt man heute, gibt es auch bei Ihnen?
Das gibt es bei uns, ja. Wir haben eine lange Warteliste. Heute ist die 27. Teilnehmerin auf die Warteliste gesetzt worden. Also von 2015 bis jetzt haben wir alle auf der Warteliste stehen und das sind eben, wie gesagt, 27 und da sind drei Männer und das andere sind Frauen.
Und die kommen dann vorbei und stellen sich vor? So
ja, die haben also, die stehen am Haus und lesen da freie Altenarbeit, Alten-WG, was ist denn das? Und dann hören sie, dass es hier alle möglichen Veranstaltungen gibt, und dann kommen sie rein und dann heißt es, ja, also hier sind auch Teilnehmerinnen der Alten-WG, sie können gerne mal hier zu unseren Veranstaltungen kommen. Und oh, was ist denn das? Können wir hier auch einziehen? Was muss man dafür machen? Und so war das dieser Dame auch gegangen. Die hatte gesehen, dass hier eine Veranstaltung über Rockmusik stattfand. Was? Alten-WG und Rockmusik? Das ist ja interessant. Und da hat sie sich also gleich angemeldet zum Gespräch und kam dann heute und sagte, sie hat das Problem, dass sie also seit 14 Jahren in einer Wohnung in Nikolausberg, das ist hier ein Ortsteil von Göttingen, wohnt und der Besitzer jetzt Anspruch stellt und sie muss in spätestens 14 Monaten ausziehen, weil er das für Eigenbedarf haben will. Und nochmal, also zweimal umziehen möchte sie nicht gerne, sondern wenn, dann möchte sie gleich endgültig. Und dann wollte sie fragen, ob sie bei uns in die alten WG ziehen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, was erwarten Sie denn von der alten WG und weshalb wollen Sie in der alten WG? Ja, hat sie gesagt, ich möchte gerne im Alter nicht allein leben, ich möchte mit netten, sozial engagierten Menschen leben, ich bin Vegetarierin, ich koche gerne, ich arbeite gerne im Garten und ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Und wenn ich das hier haben könnte, dann würde ich hier gerne einziehen. Dann haben wir gesagt, so einfach ist das nicht, denn wir sind also 11 Frauen zwischen gerade 61 geworden bis 90. Und es sieht nicht so aus, als würde in den nächsten Wochen oder Monaten jemand sterben. Wir hoffen das auch nicht und wünschen uns das auch nicht.
Ja.
Denn jedes Mal wird die ganze WG wieder durcheinander gewirbelt, weil wir alle irgendwelche Ämter übernehmen und dann muss wieder jemand Neues gefunden werden. Das ist alles immer etwas schwierig. Die Hackordnung ändert sich. Man muss dann immer alles erst wieder umkalfatern sozusagen. Und deswegen haben wir gesagt, also so schnelle Wechsel sind nicht schön, aber wenn eine Wohnung frei wird, geht es nicht danach, wer sich am längsten beworben hat, sondern wer am schnellsten einziehen kann.
Ah ja, okay.
Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, kann jemand, der jetzt noch in einem ganzen Haus wohnt, dann plötzlich mit 30 Quadratmetern klarkommen?
Ja.
Und das ist auch nicht einfach.
Und dann stelle ich mir auch vor, dass es so eine Art Putzplan zum Beispiel gibt für die Gemeinschaftsräume oder wie ist das organisiert?
Ja, also für die eigenen kleinen Apartments ist jede selbst zuständig und für die Gemeinschaftsräume gibt es eine Putzkraft, die auch unten im Verein die Büroräume putzt. Das ist also ist sehr angenehm, dass das die gleiche ist und die kommt eben einmal die Woche für 2,5 Stunden und dann macht sie immer eine Etage. Also einmal den Keller mit den Kellerräumen, Garten und Waschküche und Fahrradkeller, wir haben 4 verschiedene Kellerräume und dann das nächste Mal kommt sie fürs Hochparterre und das nächste Mal im ersten Stock und das nächste Mal im zweiten Stock Und dann macht sie auch, wenn es passt, auch die beiden Gäste-Apartments, die wir auch noch haben, damit man also auch private Gäste unterbringen kann. Die putzt sie dann auch, wenn es hinkommt.
Und das ist ja tatsächlich dann doch was Besonderes. Es gibt also Räumlichkeiten, wenn die Familie, die Kinder, die Enkel zu Besuch sind.
Ja, also die Gäste-Apartments sind auch klein. Aber ich freue mich zum Beispiel riesig. Ich kriege jetzt Ende dieses Monats Besuch aus Amerika mit meiner Enkelin und meinem Urenkel. Also es kommt meine Tochter, meine Enkelin und mein Urenkel. Wir sind also vier Generationen dann ein Wochenende zusammen und die können bei uns in der Gästewohnung leben. Das ist natürlich ideal. Ja. Denn ich kann es mir gesundheitlich nicht leisten, nach Houston zu fliegen. Das ist da so schrecklich heiß und das halte ich da nicht aus. Und deswegen freue ich mich, dass sie nach Deutschland kommen, damit ich meinen Urenkel auch noch kennenlerne.
Ja, das ist schön, super. Und natürlich ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt an Weihnachten zum Beispiel denke, sind das wahrscheinlich auch Zeiten im Jahr, die man auch vielleicht gemeinsam verbringt.
Ja, wir haben eigentlich immer die Angewohnheit, am zweiten Weihnachtstag zusammen zu essen. Manchmal verbringen wir auch Heiligabend zusammen. Es hängt ganz davon ab, wie viele von unseren Mitbewohnerinnen von ihren Kindern oder Enkeln eingeladen werden.
Ja, genau, klar.
Und die paar, die dann übrig bleiben, die essen dann auch zusammen. Wir hatten auch in den ersten Jahren also noch immer einen Tannenbaum mit echten Kerzen. Aber das ist uns jetzt also vom Verein doch nahegelegt worden, dass wir das bitte nicht mehr machen sollten.
Denn, Brandschutz.
Ja, dass man also nicht rausgeht und dann irgendwo brennt noch eine Kerze und dann geht der Baum in Flammen auf, das ist nicht so angenehm.
Man muss auch dazu sagen, dass das eine ganz schöne Stadtvilla ist, wenn man das so sagen kann, mit viel Holz.
Sehr viel Holz.
Wo natürlich die Gefahr nochmal eine andere ist und der Brandschutz, der immer wichtig ist, da nochmal besonders zu berücksichtigen ist. Was vielleicht man auch noch dann zu diesem Gebäude sagen kann, das hatten Sie auch schon angedeutet, dass es draußen einen tollen Garten gibt.
Ja, wir haben einen wunderschönen großen Garten. Gerade in Corona-Zeiten haben wir das sehr genossen, dass wir also eigene Hochbeete und Hügelbeete angelegt haben und eine Kräuterspirale und uns auch, also was Gemüse und Salat und so anging, selbst versorgen konnten. Und dass wir auch in Corona-Zeiten, da wir sowieso ständig zusammen waren und uns überall im Fahrstuhl, in der Waschküche oder in der Gemeinschaftsküche begegneten, haben wir uns dann natürlich auch außerhalb dieser Treffen zusammengefunden, haben einmal die Woche zusammen gespielt und einmal die Woche zusammen gesungen und sind, also wir haben sehr viel zusammen gemacht, obwohl Corona war. Wir hatten also immer jemanden, mit dem wir uns sowieso dauernd trafen.
Genau.
War also eine große Familie.
Das wollte ich gerade sagen, es war ja wirklich wie eine Familie, ne? Oder ist auch noch wie eine Familie.
Genau. Also wir nehmen wirklich an dem Schicksal aller Mitbewohnerinnen Anteil und ihre Enkel sind auch unsere Enkel. Und also
das ist schön. Ja, und ehrlicherweise, der demografische Wandel, ja, ich will es jetzt nicht Pilotprojekt nennen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht in Zukunft solche Wohnmodelle noch viel gefragter sein werden, weil die Menschen, salopp gesagt, vielleicht ein bisschen fitter sind, immer länger auch der Wunsch da ist, gemeinsam was zu gestalten.
Ja, auf jeden Fall. Und die Familie ist auch über ganz Deutschland und eigentlich auch fast über die ganze Welt verbreitet, sodass man nicht mehr wie früher die Angehörigen im Nachbarort hatte oder womöglich in der gleichen Straße, sondern ich erlebe das ja auch. Meine Enkeltochter lebt in den Vereinigten Staaten, die andere lebt in weiß der Kuckuck wo. Meine Tochter ist mit ihrem Mann, der Wasserprofessor, ist ständig auf Dienstreise in der Mongolei und in China und nach Südafrika und Äthiopien und sonst wo. Die reist in der ganzen Weltgeschichte rum. Und dann ist es natürlich toll, wenn ich andere Seelenverwandte im Haus habe und nicht warten muss, bis meine Tochter vielleicht irgendwann mal wieder vorbeikommt.
Genau, mit dem einen oder anderen teile ich vielleicht ein Hobby, kann mich da austauschen, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Für alle, die jetzt hoffen, da unterzukommen, hatten wir schon gehört, es ist schwierig.
Ja, wir haben 27 Leute auf der Warteliste.
Genau. Und da müssen wir ein bisschen, sagen wir mal, die Vorfreude aus den Segeln nehmen und sagen, Gemach ist eine tolle Geschichte, da reinzukommen ist schwierig.
Ja.
Nicht, dass sie dann überflutet werden auf einmal mit hunderte von Anfragen, das wollen wir natürlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es eine ganz tolle Geschichte und wir hoffen, dass es dann, was jetzt die WG angeht, vielleicht auch noch ein, zwei andere WGs geben wird, von denen man hört, die ähnlich tolle Geschichten machen.
Doch, es gibt ja in ganz Deutschland.
Genau, gibt es schon, aber das ist dann noch mehr werden.
Ja, aber es ist schwierig.
Es ist schwierig, es ist auch eine finanzielle Geschichte, muss man auch ehrlich sein.
Und es dauert so 5 bis 8 Jahre, von der Idee, dass man sowas gründen möchte, bis man dann ein Haus hat, wo man einziehen kann und die Leute auch noch dabei sind, die ursprünglich mal das wollten. Und manche springen einfach ab, wenn es nach 2 Jahren nicht geklappt hat.
Ja,
und dann sind es plötzlich ganz andere. Und dann möchte man mit denen doch nicht zusammenziehen und dann tritt man selber wieder aus und sucht was Neues. Also manche Leute haben hier schon 8 bis 10 Jahre vergeblich gesucht. Und wir sind wirklich die einzige richtige alten WG in Göttingen.
Ja, genau.
Weil es eben dann kein Projekthaus gibt.
Ja. Wir haben jetzt viel Tolles gehört. Die freie Altenarbeit, die FAG, ist aber natürlich nicht nur Zeit für ein Gespräch und nicht nur die Alten-WG, sondern es gibt noch ein, zwei Projekte mehr. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen.
Ja, die freie Altenarbeit macht gerade unter der Leitung unseres Geschäftsführers sehr viel Wohnraumberatung. Mhm. Und also wir hatten auch eine Architektin, die eine Zeit lang hier mitgearbeitet hat in der freien Altenarbeit. Die war also als Architektin hatte sie einen Blick. Wenn sie in eine Wohnung kam, sah sie, wie man das baulich verändern kann, damit jemand als alter Mensch doch noch wohnen bleiben kann und nicht ins Heim muss. Was man also an der Wohnung verändern kann, dass man eine Geh- oder befahrbare Dusche einbaut oder dass man einen Treppenlift einbauen kann, weil man sonst nicht mehr dort die Treppen benutzen kann. Also mobile Wohnraumberatung über die Dörfer hat Herr Wolter also schon, ach ich weiß nicht, wie viele zig Leute ausgebildet in ganz Niedersachsen. Und das ist so bekannt, dass man eigentlich das gar nicht mehr sagen muss. Die Leute wissen schon, ach da kommt das Digimo, das digitale Wohnmobil fährt dann über die Dörfer und kann den Leuten also helfen, wie sie in der Wohnung bleiben können.
Genau, ja, tatsächlich eine ganz tolle Geschichte. Und im wahrsten Sinne des Wortes gibt es dann tatsächlich mobile, also Autos, die durch die Gegend fahren, im Landkreis aktiv sind und beraten. Ja. Was ja, da sind wir wieder beim demografischen Wandel, ja auch immer wichtiger wird. Also es gibt Möglichkeiten, tatsächlich auch von Kostenträgern das teilweise erstatten zu lassen, aber die Menschen wissen natürlich nicht, wo man das Geld, was vielleicht zur Verfügung steht, am besten einsetzen kann, was möglich ist.
Ja, und ab wann das überhaupt möglich ist. Genau. Das sagt einem ja jeder Pflegedienst, man kann nur kommen in der Wohnung pflegen, wenn die Dusche für zwei Leute groß genug ist.
Genau.
Ja, oder wenn man einen Rollator durch die Tür kriegt und wenn das alles nicht geht, was dann?
Genau. Ja.
Vielleicht kann ich dazu auch noch mal was sagen, denn ich habe ja diese Ausbildung auch zur mobilen Wohnberaterin seinerzeit gemacht. Und wir arbeiten gut mit den Pflegestützpunkten von Stadt und Landkreis zusammen und auch mit der Wohnraumagentur jetzt hier in Göttingen. Und das Wort Nikolausberg fiel zufällig schon. Die haben also Nikolausberg als so ein Modellquartier ausgesucht gehabt und haben da geguckt, was kann man auch machen, alte größere Häuser für die jüngeren Familien frei bekommen und die Älteren ziehen in eine kleinere Wohnung. Und da läuft auch ein Projekt, wo wir auch mit der Freien Altenarbeit zusammenarbeiten und der Wohnraumagentur, um da ein Bauprojekt und Wohnprojekt zu installieren, zu bauen, bauen zu lassen natürlich. Und das zieht sich aber auch schon eine Weile hin. Ich selbst habe vor 20 Jahren schon angefangen, was Seniorengerechtes in Nikolausberg haben zu wollen, damit man einfach im Ort bleiben kann.
Nikolausberg, ganz wichtig, ist auch ein Stadtteil von Göttingen.
Auf dem Berg.
Genau, relativ hoch gelegen, ein bisschen abseits, wenn ich das so sagen darf. Umso wichtiger, dass man da nicht zu isoliert ist, wenn man das überhaupt so nennen
genau,
möchte.
Deswegen finde ich das super, dass im Grunde ja überall jetzt auch in der Stadt die Quartiersprojekte entstehen und die Nachbarschaftshilfen. So bin ich ja seinerzeit zur freien Altenarbeit gekommen, weil ich eben diese Nachbarschaftshilfe schon vor fast 25 Jahren angefangen habe aufzubauen. Und damit die Vereinsamung gerade der älteren Menschen später nicht zunimmt und die sozialen Kontakte noch bestehen. Und das läuft richtig gut. Also wir haben da zweimal im Monat Mittagessen und einmal im Monat Kaffee trinken. Und ja, das ist schon eine tolle Sache. Und da freue ich mich jetzt, dass das wirklich überall mehr und mehr entsteht. In der Stadt, auch in den Dörfern, auch durch die Dorfmoderatoren eben, dass da nochmal ein ganz anderer sozialer Zusammenhalt einfach passiert. Und das ist, wird immer wichtiger, wenn man das jetzt so liest. Es soll, glaube ich, demnächst von der Regierung auch eine Einsamkeitsbeauftragte oder sowas Ähnliches geben. Ne? Also finde ich schon klasse.
Genau.
Und wir haben auch mehrere Jahre von der Freien Altenarbeit mit dem Studentenwerk zusammengearbeitet im Projekt Wohnen für Hilfe. Dass Studierende, die sich vorstellen konnten, zu einem alleine in einem Haus zurückgebliebenen alten Menschen zu ziehen und dafür, dass sie 2-3 Stunden in der Woche geholfen haben, entweder größere Einkäufe zu machen oder den alten Menschen zum Arzt zu begleiten oder so, werden weniger Miete zahlen mussten. Mhm. Und das war also sehr schön. Da sind wir also zu zweit dann rumgefahren, haben uns die Häuser angeguckt, welche geeignet wären, um einen Studenten unterzubringen. Dann haben wir vom Studentenwerk die Bewerbungsunterlagen bekommen. Im Moment läuft das gerade nicht, weil das Studentenwerk die Stelle, die finanzielle Stelle gestrichen hat. Aber wir haben dann also wirklich stapelweise Unterlagen sichten müssen, wer passt jetzt zu wem. Und sind dann auch mit hingefahren und haben dann geholfen, dass es auch funktioniert. Das hat uns sehr viel Freude gemacht. Und wenn das Studentenwerk da wieder einsteigen wollte, würden wir das sofort wieder anbieten.
Genau.
Denn es wohnen so viele ältere Menschen allein im Haus und junge Menschen suchen eine Wohnung. Und das geht eigentlich nicht. Und deswegen, wenn man das miteinander kombinieren könnte, wäre es ideal.
Eine sogenannte Win-Win-Situation.
Genau, und so war es dann.
Ja, genau. Ja. Und vielleicht auch, um das dann noch abzurunden, gibt es ja dann auch regelmäßige Veranstaltungen im Haus. Das hatten wir auch schon angesprochen. Ja. Literaturabende, Lesungen und so weiter, wo eben auch, aber vielleicht nicht nur Vereinsmitglieder eingeladen sind, sondern die breite Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist, zu diesen sehr, sehr spannenden Veranstaltungen zu kommen. Apropos kommen, wir kommen langsam zum Ende. Und unser wiederkehrendes Ressort, die wiederkehrende Rubrik Tipps für Angehörige, Anregungen für Betroffene. Betroffene klingt ein bisschen despektierlich, ist natürlich so nicht gemeint. Gibt es bei Ihnen Tipps, an wen sich Menschen auf der Suche nach Ehrenamt wenden können?
Ja, also es gibt zum Beispiel in Göttingen das Bonus-Freiwilligenzentrum. Da kann man sich hinwenden, die haben richtige Checklisten, wo kann man sich eventuell ehrenamtlich engagieren. Ich selbst war seinerzeit Mitbegründerin Freiwilligenarbeit in Altenheim Göttingen. Das gibt es also auch immer noch. Da haben wir sogar mal einen Preis gewonnen, bin ich durchaus stolz drauf. Und auch da kann man dann in den Altenheimen ehrenamtlich arbeiten, da gibt es die Koordinatoren, die das in den einzelnen Heimen und haben sich seinerzeit 15 Heime hier in Göttingen zusammengeschlossen und ich bin gerne so eine Netzwerkerin und kann dann auch da immer wieder mal Tipps geben, wo kann man sich hinwenden oder Barbara weiß ja nicht, wo es irgendwo das und das gibt oder was kann ich machen und so.
Ja.
Also das ist ganz schön.
Ja.
Und ich wurde auch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in einem Altersheim, in dem ich auch Sterbebegleitung mache, ob ich da auch einen Gesprächskreis anbieten könnte, habe ich gesagt, ja gerne, über Lyrik zum Beispiel habe ich da 2 Jahre mit den Bewohnerinnen, also durch die Literaturgeschichte über Gedichte gesprochen, das fanden die ganz toll, manche dichteten auch selber und ich dichtete auch und dann haben wir uns gegenseitig bereichert, was wir nun gerade wieder für neue Gedichte geschrieben haben.
Ja.
Das hat einen Riesenspaß gemacht.
Und eine überregionale Anlaufstelle, gibt es da was?
Das wollte ich vorhin auch schon noch sagen, da gibt es also das Niedersachsenbüro Neues Wohnen und da sind wir bei der Freien Altenarbeit immer eine Regionalstelle. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit und da ist tatsächlich jetzt demnächst ein Fachtag hier in Göttingen und das findet auch öfter dann in anderen Städten statt zum Wohnen und dann ist da ein Markt der Möglichkeiten und solche Dinge, wo man sich dann auch orientieren kann, wo gibt es vielleicht schon Bauprojekte oder Ideen, wie kann man zusammen wohnen, denn die alten WG im Goldgraben war ja wirklich die erste und damals wurde extra auch im Fernsehen wurde das verbreitet, also das fand ich schon ganz toll.
Ja.
Und so kann man sich auch hier jetzt zufällig in Göttingen dann informieren und immer wieder in der Geschäftsstelle auch anrufen und da kriegt man auch Tipps und Anregungen, was gibt es vielleicht auch in anderen Städten und wo ist eine nächste Regionalstelle und so weiter.
Genau.
Wunderbar. Und oft rufen ja die Angehörigen an und suchen für ihre Eltern auch eine Möglichkeit.
Ja. Ja, wir sind am Ende. Frau Mann, Frau Alrichs, ich danke Ihnen einerseits für Ihr Engagement grundsätzlich, für die tolle Zusammenarbeit und natürlich auch für Ihre Zeit.
Gerne.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank.